was der Bürger nicht wissen durfte
und die Politik verheimlichte,
folgt uns hinter die verstaubten Aktendeckel der DDR.
Es ist Sonntagabend, 20 Uhr, und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Fall vom Mörderischen Osten. Ich setze vorher wieder eine Triggerwarnung, ihr kennt es von mir, und zwar wird es heute um sexuellen Missbrauch an Kindern gehen und um einen Mord an einem Kind und im späteren Verfahren oder im späteren Verlauf um noch einen Mord. Ich werde euch dann gleich erzählen, warum ich das so neutral stelle. Also wer mit Gewalt gegen Kindern, mit Gewalt gegen Menschen an sich. Es wird heute keinen brutalen Tathergang geben, falls ihr das denkt. Gebietet der Fall einfach nie. Aber ich möchte das immer vorher sagen, weil ich glaube einfach, Gewalt gegen Kinder ist was, was nie jeder kann. Und deswegen, wenn ihr das nicht könnt, skippt die Folge einfach. Dann habe ich einfach für mich auch ein besseres Gefühl. Kurz vorab, ich werde mich heute ein bisschen kürzer fassen. Hat damit zu tun, dass ich A, nicht so viele Unterlagen zu diesem Fall habe. Und das Zweite ist, ich habe eine Kritik bekommen, eine ganz, ganz liebe Kritik aber, die mir gesagt hat, ich wälze manchmal die Fälle ein bisschen zu weit aus. Und das möchte ich heute ein bisschen ändern. Also wir werden heute einen Fall machen, den ich eigentlich noch ein bisschen im Hinterhalt lassen wollte, weil ich noch nicht so viel dazu gefunden habe. Ich habe aber die Vermutung, dass wir nicht mehr zu viel mehr finden. Das ist sehr, sehr schade, aber das ist manchmal im Leben so. Das kann man manchmal nicht beeinflussen, wie viel man zu einem Fall findet oder wie viel oder wie wenig es praktisch zu finden gibt, weil wir gehen mal zurück. Wir sind heute im Jahr 1972 in der DDR. Zumindest beginnt dort unsere Verbrecherlaufbahn, die wir heute betrachten werden. Und ihr wisst ja selber, die Informationslage in der DDR, gerade was Verbrechen anging, ist sehr, sehr schwierig gewesen. Also, dass großartig öffentlich gefahndet wurde, gab es nicht. Aber wir haben heute einen Fall, bei dem mal öffentlich gefahndet wurde. Und zwar geht es um den Mord an der 8-jährigen Schülerin Martina E., die in der Nacht vom 30. November auf den 1. Dezember 1972 umgekommen ist. Und bereits am 2. Dezember wird in der Volksstimme ein Artikel veröffentlicht, dass die Kriminalpolizei bzw. die Volkspolizei einen Sexualverbrecher sucht. Ich zitiere mal aus dem Artikel. Am 30. November 1972 nach 18 Uhr wurde an der 8-jährigen Schülerin Martina E. in Magdeburg-Stadtfeld ein Sexualverbrechen begangen. Da haben sie damals ein Bild von Martina mit in diesen Artikel gestellt und haben sie wie folgt beschrieben. Die Schülerin wäre 1,24 Meter groß, von kräftiger Gestalt, hat dunkelblondes, dichtes, glattes, kurzes Haar, was auf der Stirn als Pony geschnitten ist. Zum Zeitpunkt, als sie verschwunden ist, war sie bekleidet mit einem grauen synthetischen Webpelzmantel, einer dunkelgrünen Keilhose, schwarzen Lackschuhen mit Schnallen. Die Schülerin muss mit dem unbekannten Täter im Raum Anna-Straße, Alexander-Puschkin-Straße, Goethe-Straße zusammengetroffen sein. Die Volkspolizei sucht dringend Zeugen, die dieses Kind am 30. November 1972 nach 18 Uhr im angegebenen Raum gesehen haben. Es besteht auch die Möglichkeit, dass es sich in Bekleidung dieses Kindes eine männliche Person befand. In Tatortnähe wurde ein Handwagen gefunden, wofür die Volkspolizei den rechtmäßigen Besitzer sucht. Dieser Handwagen ist im Schaufenster der Kaufhalle am Olfstädter Platz ausgestellt. Alle Bürger, die im angegebenen Raum in der Zeit von 18 Uhr unterwegs waren und dieses Kind alleine oder in Bekleidung gesehen haben, werden gebeten, sich bei der deutschen Volkspolizei zu melden, um zur Aufklärung des Verbrechens beizutragen. Ihre Angaben werden auf Wunsch vertraulich behandelt und von der Abteilung Kriminalpolizei, der Volkspolizei, des Volkspolizeikreisamtes Magdeburg, Hallensische Straße persönlich oder telefonisch unter damals noch angegebene Nummer entgegengenommen. Dieser Aufruf stammt vom 2. Dezember 1972 in der Volksstimme und die Volksstimme ist es auch, die mich auf diesen Fall gebracht hat, weil es relativ viel Aufsehen um diesen Fall gab. Also ich habe euch ja schon vorweg gesagt, normalerweise wurde nie öffentlich verhandelt. Normalerweise hat man solche Fälle sehr gerne unter Deckmäntelchen gehalten. Und dieser Fall hat aber sehr viel Unruhe in Magdeburg ausgelöst, sodass die Lokalredaktion der Volksstimme damals ein Foto des Opfers eben abgedruckt hat und nach dem Mörder der 8-jährigen Martina E. gesucht hat. Bekannt ist geworden, dass das Kind in der Nacht vom 30. November zum 1. Dezember unweit des Strotto-Ufers direkt an einer Gartenanlage unweit der Pestalozzi-Straße tot gefunden wurde. Im Obduktionsbericht wird später stehen, dass das Kind erwürgt worden ist. Man hat zunächst ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannte eröffnet, das macht man im Übrigen heute auch noch so. Doch schon sehr bald, also innerhalb von einigen wenigen Tagen, gerät der 15 Jahre alte Bruder des Opfers Frank E. in Verdacht. Und als er verhört wird, räumt er dann schließlich ein, ich zitiere, ich habe meine Schwester sozusagen umgebracht. Der Frank wird dann weiter befragt und er schildert, wie er mit Martina am 30. November 1972 gegen 18.30 Uhr in Richtung der Schrotte gelaufen ist. Er wäre zu dem Zeitpunkt sexuell erregt gewesen und habe seine Schwester unsittlich berühren wollen. Als er jedoch den Reißverschluss ihrer Hose öffnen wollte, hat sie gesagt, dass sie das den Eltern erzählen werde. Daraufhin gesteht Frank E., ich zitiere, ich habe ihr mit beiden Händen um den Hals gegriffen und zugedrückt. Und relativ schnell wird der Fall dann, sage ich mal, unter Stackmännchen geschoben in Magdeburg. Es wird eben nur bekannt gegeben, der Täter wäre gefasst. Und bereits am 25. Januar 1973 wird Frank E. vom 3. Strafsenat des Bezirksgerichts Magdeburg wegen Mordes in Tateinheit mit sexuellen Handlungen und versuchten sexuellen Missbrauch zu 12 Jahren Haft verurteilt. Allerdings wird er diese Strafe nicht komplett absitzen, weil bereits 1981 wird er zur Bewährung wieder rausgelassen, weil er Reue gezeigt hätte und der Leiter der Haftanstalt Brandenburg, zu der er in der Zeit einsitzt, eine positive Zukunftsprognose ausgestellt hat. Allerdings wird sich diese Zukunftsprognose, die er der damalige Haftleiter da ausgestellt hat, sehr schnell als Fehleinschätzung erweisen, weil bereits am 6. Juni 1983 kommt Frank wieder hinter Gittern. Diesmal nach einer Verurteilung wegen Körperverletzung. Allerdings nicht nur die Verurteilung bringt ihn hinter Gittern, sondern auch ein Bewährungswiderruf. Es ist eben so gewesen, wenn du ein sogenannter Bewährungsversager warst, das wird heute im Recht auch nur so gehandhabt, wird die Bewährung widerrufen. Das heißt, man hat die Reststrafe aus dem Mord an Martina plus die erneute Verurteilung wegen Körperverletzung zusammengerechnet und kam dann auf eine Gesamtstrafe, die zur Haftentlassung am 26. Oktober 1988 führte. Nun, 1989 Wende in der DDR. Es ist eine sehr wilde Zeit, sehr unsichere Zeit. Und der Frank E. wird auch nicht lange auf freiem Fuß bleiben, denn er wird 1990 im Februar wieder in Haft kommen. Und zwar wird er diesmal verurteilt wegen einer Körperverletzung in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch eines Kindes. Parallelen absolut da zu Martina. Jetzt ist die Frage, ob in der Verurteilung 1990 die früheren Straftaten aus der DDR berücksichtigt wurden. Denn das kann ich euch nicht beantworten, weil sie den letzten zwei Straftaten, die Frank begangen hat, nichts mehr groß zu finden ist. Das ist immer das Problem, wenn dann Zeitungen die Namen anonymisieren beziehungsweise die Namen ändern. Du findest dann die richtigen Prozessakten sehr, sehr schwierig. Deswegen kann ich mich jetzt nur darauf berufen, was ich hier praktisch noch in der Volksstimme gefunden habe. Also er wird praktisch nochmal verurteilt, wird dann wieder entlassen. Gut, ich sag mal so, Körperverletzung und Tateinheit mit sexuellem Missbrauch eines Kindes bei, sage ich mal, einem nicht Vorbestraften, da wird die Strafe nicht wahnsinnig hoch gewesen sein. Es ist natürlich die Frage, ob das Gericht damals schon von der Verurteilung aus 1973 wusste. Jedenfalls ist es so, dass der Frank E. nach seiner Haftentlassung wieder verurteilt wird. Diesmal aber vom Landgericht Köln. Wegen versuchten Mordes. Ihr merkt schon, das ist so, Mord und sexuelle Handlungen scheinen bei ihm so ein bisschen einher zu gehen. Und es bewahrheitet sich etwas, was bereits die Richterin Buse, die 1973 den Fall gegen ihn verhandelt hat, wegen seiner Schwester Martina, gesagt hat. Sie hat nämlich gesagt, ich zitiere, auffällig seien seine starken sexuellen Bedürfnisse und der mangelnde Wille, sich bei durchschnittlicher Steuerungsfähigkeit gesellschaftsmäßig zu verhalten. Weil nämlich in dem Verfahren in Köln, wo es um den versuchten Mord geht, wird ein Gutachter empfehlen, dass eine Sicherungsverwahrung angeordnet wird. Ja, eine ganz furchtbare Geschichte, finde ich. Also gerade, weil es wieder um ein junges Mädchen geht, das ermordet wird und das sein Leben lassen muss. Ich nehme an, der sexuelle Missbrauch scheint auch wieder, also scheint sich zumindest so durchzuziehen. Es ist eben blöd, wenn man dann nicht die wirklichen Originalunterlagen findet. Das ist aber ohne Aktenzeichen sehr, sehr schwierig. Ich nehme an, dass er heute noch, ich hoffe zumindest, dass er heute noch in Sicherungsverwahrung sitzt. Wenn ich nochmal Unterlagen zu dem Fall finde, das kann durchaus mal passieren, wenn ich für andere Sachen recherchiere. Wobei jetzt Köln nicht unbedingt mein Recherchegebiet ist, das muss ich natürlich dazu sagen. Aber sollte ich zu dem Fall noch irgendein Update finden oder es wären noch irgendwelche Stasi-Unterlagen rausgegeben, woraus man dann Schlüsse ziehen kann, würde ich den Fall nochmal aufgreifen. Es bleibt aber festzuhalten, dass solche Öffentlichkeitsfahndungen in der DDR sehr selten waren. Und wir haben das nochmal beim Kreuzworträtselmörder. Wenn ihr da interessiert dran seid, wie das so abgelaufen ist, dann geht ruhig mal ein paar Folgen zurück. Wir haben über den Kreuzworträtselmörder schon mal gesprochen. Der ist ja in der DDR ein relativ bekannter Fall. Aber ich finde gerade diese unbekannten Fälle sind spannend, weil man die eben noch nicht in X-Podcasten gehört hat. Und ich hoffe, auch wenn ich jetzt nicht so wirklich viele Informationen über den weiteren Werdegang habe, dass ihr trotzdem mitnehmen konntet, okay gut, es war in der DDR eben nicht so, dass es nicht verbrechensfrei war. Das gab es einfach nie. Es ist einfach so gewesen, dass die Verbrechen ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurden, das war alles. Und ich muss sagen, in der Recherche zu diesem Podcast finde ich immer wieder Fälle, wo ich mich so frage, wie kann man das eigentlich verheimlichen? Also es ist schon manchmal so, dass ich denke, irgendwie die Leute müssen so ein bisschen Scheuklappen vor den Augen gehabt haben. Also es ist ein bisschen komisch manchmal. Jedenfalls hoffe ich, ich habe euch jetzt nicht so sehr mit diesem Fall geschockt. Das wäre sehr schade, weil ich finde, solche Fälle gehören hier einfach rein. Und wir sind eben nicht so oft in Sachsen-Anhalt oder in Magdeburg. Und deswegen passt der einfach, dass ich gesagt habe, den nehme ich jetzt mit rein, obwohl die Informationen, die, sage ich mal, nach der Wende sind, relativ spärlich sind, aber das ist manchmal so. Unser Hauptfokus, sage ich mal, liegt ja auch mehr darauf, dass wir mal Fälle aufgreifen, die eben nicht so bekannt sind. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Nacht, Wochenende, Arbeitstag, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören. Und verbleibe bis dahin mit, bleibt sicher, passt auf euch auf und bis dahin, tschüss.